Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung und die Einführung und die Gelegenheit, hier heute in Darmstadt sprechen zu dürfen. Also ich habe jetzt so, also dieses Thema, als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, war das so ein Thema, was im Grunde mir sehr schnell sozusagen eingängig war. Deswegen, weil ich auch, wie ich jetzt gehört habe, in einer Großstadt aufgewachsen bin, aber es ist eigentlich 55.000 Einwohner, also eine Mittelstadt, zumindest nach meinem bisherigen Empfinden, Eschweiler, Rheinland, in der Nähe von Aachen, sozusagen direkt an der belgisch-niederländischen Grenze. Und lustigerweise, jedes Mal, wenn ich da hinfahre von Berlin aus, und ich habe auch noch einen Standpunkt in Köln sozusagen, meine Eltern wohnen noch in Eschweiler, beobachtet man all die Prozesse, über die hier im Großen und Ganzen auch gesprochen wird. Also man muss zu Eschweiler vielleicht sagen, dass das eine ehemalige Industriestadt gewesen ist, Bergbau in erster Linie. Das bedeutet, von wegen Krise, die wir in der Bundesrepublik ja immer gerne haben, also die Krise gehört quasi zum Grundgeräusch meiner Existenz. Ja, also ich bin mit dem Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Jetzt ist Eschweiler, hat sich verändert, ist in den 80er Jahren eine Einkaufsstadt geworden, und Sie können sich vorstellen, die nächste Krise ist jetzt schon da. Ja? Also das heißt, es gab eigentlich keinen Moment, in dem diese Stadt nicht in der Krise gewesen ist, aber wie auch überall in Nordrhein-Westfalen lebt man dann doch irgendwie ganz kommod vor sich hin. Das bedeutet, es gibt auf jeden Fall Probleme dieser Tage, darüber kann gar kein Zweifel bestehen, weil natürlich dieser Moment Einkaufsstadt, und Eschweiler hat es in seiner Größe immerhin geschafft, einen Peek und Kloppenburg in der Innenstadt anzusiedeln, und hat in den 80er Jahren ein großes Einkaufszentrum gebaut, gleich neben dem überdimensionierten Rathaus der Stadt. Aber jetzt ist dieses Einkaufszentrum, also Peek und Kloppenburg hängt an einem seidenen Faden. Das Einkaufszentrum ist dieser Tage komplett leer, weil der Karstadt ausgezogen ist ab einem gewissen Zeitpunkt, und der Einzelhandel in der Innenstadt funktioniert letztendlich überhaupt nicht mehr. Und da sind nicht nur die Einkaufszentren auf der grünen Wiese schuld, sondern natürlich auch der Onlinehandel, der es dieser Tage natürlich auch möglich macht, hochspezialisierte Produkte zu bestellen, die man möglicherweise früher in einem durchaus spezialisierten Laden erworben hat. Meine Mutter hat dort immer ein Stoffgeschäft gehabt, also Meterware. Ja, das hat sie mit 93 Jahren vor einem Jahr zugemacht. Und ich habe auch das Gefühl sozusagen präsent, dass da jetzt eine ganze Welt von Einzelhandel mit dem Geschäft meiner Mutter quasi untergeht. Aber das Geschäft hat auch schon seit 15 Jahren nichts mehr abgeworfen, war so eine Art Sozialprojekt für eine Frau, die auf jeden Fall nicht alt werden wollte. Aber nichtsdestotrotz hat sich dort sozusagen alles verändert in dieser Fußgängerzone, in dem das Geschäft war. Also da haben jetzt einfach neue Leute die Läden übernommen, die traditionellen Läden sind weg. Diese quasi bürgerlich mittelständische Schicht von Leuten, zu denen in dem Fall dann auch sozusagen das Geschäft meiner Mutter gehört hat, sind eigentlich weg. Jetzt sind dort hauptsächlich 1-Euro-Läden, Friseure, Sie kennen das möglicherweise aus eigener Erfahrung, Shisha-Bars in großer Menge, aber auch an andere Formen von sozusagen Gemischtwarenhandel. Und das wird natürlich sozusagen erlebt von der bürgerlichen Schicht, die da irgendwann mal gewesen ist, als Niedergang der Innenstadt. Und das ist sozusagen in den umliegenden Städten ganz genauso, weil in dieser Innenstadt sozusagen sind jetzt plötzlich lauter Fremde, die sozusagen Interessensgemeinschaft der Geschäftsleute in der Innenstadt begegnet diesen Neuankömmlingen relativ hochnäsig, muss man mal sagen. Also die reden auch miteinander ziemlich wenig. Man hat schwere Vorbehalte gegen die. Man weiß auch nicht, was in dieser Shisha-Bar eigentlich genau vor sich geht und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen im Großen und Ganzen darüber viel Neues erzähle. Der Bürgermeister von Eschweiler ist sehr beliebt. Der hat sozusagen auch national so ein bisschen Furore gemacht, weil er sich sehr eingesetzt hat im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und da hat die Stadt auch ziemlich große Verdienste erworben, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen sozusagen wird dieser Veränderung der Innenstadt durch relativ wenig kommunales Konzept begegnet. Ich will mal ein paar Punkte nochmal in Erinnerung rufen, die mir da auffallen und die ich sozusagen jedes Mal wieder mit nach Berlin nehme. Ja, das eine ist sozusagen der Moment, wo man denkt, oh Mann, all dieser Raum. Da ist jetzt dieser Raum in dieser Stadt. Ja? Und der Raum, der ist so wahnsinnig billig. Ja? Und in Köln und in Berlin ist man damit konfrontiert, dass Raum einfach nur knapp und teuer ist. Ja? Also das ist ja sozusagen so ein ganz großer Moment, den man immer hat und wo man denkt, selbst dieses Einkaufszentrum, das jetzt sozusagen durch ein Wohnbauprojekt ersetzt wird und komplett abgerissen wird, also ich hätte sofort sozusagen mir vorstellen können, was darin alles stattfindet oder was sozusagen meine Riege von Berliner Künstlerfreunden in diesem Einkaufszentrum alles zu tun gehabt hätte. Dann sozusagen, was die Leute mit Migrationshintergrund betrifft, die dort jetzt diese Geschäfte machen, das, was daran auffällt, ist die wirklich atemberaubende Initiative und Energie, die diese Leute haben, die diese Geschäfte dort aufmachen. Und das ist was man in Berlin wiederum auf der anderen Seite auch hat feststellen können, in dem Moment, wo zum Beispiel im Martin Gropius, das Gropiusstadt, das Einkaufszentrum, das große aufgemacht hat, entleerte sich sozusagen die Sonnenallee komplett von Geschäften. Heute trägt die Sonnenallee relativ stolz bei Taxifahrern den Namen Gazastreifen, weil dort sich sozusagen ganz viele Geschäfte arabischer Herkunft, die sich jetzt sozusagen durch die syrische Einwanderung nochmal erneuern, angesiedelt haben. Das heißt, sie haben sehr viele Om Kultum-Cafés, sie haben sehr viele Läden mit sozusagen arabischen Gebrauchsgegenständen, sie haben jetzt auch eine Reihe von Restaurants und so weiter und so weiter. Aber das ist sozusagen einer der belebtesten Teile von Berlin. Sehr interessant. Also nochmal, unglaubliche Initiative, unglaubliche Energie. Selbst mein Vater, ja, also der als griechischer Einwanderer nach Deutschland gekommen ist, muss mittlerweile anerkennen, also und das meinte er jetzt mal so ernsthaft zu mir, weißt du, was ich echt festgestellt habe? Die Türken, die sind echt fleißig. Ja. Gute Güte, stellen Sie sich vor, ein 80-jähriger griechischer Mann sagt das. Ja? Also irgendwie, das sind Erkenntnisse über diese Art von Energie. Der stellt fest, die sind echt fleißig. Ja? Kein Zweifel darüber, dass es viele Probleme gibt, wenn es sozusagen die siebte Shisha-Bar gibt oder den siebten Friseursalon und dass es auch sozusagen Reibungen zwischen den Leuten gibt, die das betreiben. Aber das ist ja erstmal ein anderes Problem. Erstmal ist diese Energie und Initiative unbedingt anzuerkennen. Teilweise verfügen die ganz offensichtlich auch über durchaus über finanzielle Ressourcen. Also es ist nicht so, als ob da nichts investiert würde, wenn diese Art von Geschäften aufgemacht wird. Dann kann man feststellen, Ashwell, dass es natürlich jetzt so einen Prozess des Kennenlernens gibt. Ja, also die sozusagen traditionell Betreiber von Einzelhandel dort kommen gar nicht drum rum, sich mit den anderen auf die eine oder andere Weise zu unterhalten, auseinanderzusetzen und so weiter. Und das ist was, was man sozusagen von der kleinen bis zur großen Stadt dieser Tage in Deutschland überall erlebt. Also spätestens mit sozusagen der sogenannten Flüchtlingskrise ist bewusst geworden, dass man eingekommen ist in der Einwanderungsgesellschaft und dass man auf die eine oder andere Weise zusammenarbeiten muss. Und dann stellt man auch fest, dass möglicherweise die Konflikte der Türkei auch mittlerweile deutsche Konflikte sind. Warum das so ist, das hat sehr viel mit Staatsangehörigkeit zu tun, aber auch mit anderen Gründen zu tun, muss uns erstmal auch gar nicht interessieren. Wir kriegen das nicht weg. Ja? Also das bedeutet, ich war kürzlich in Neuss, wo sozusagen die Volkshochschule angefangen hat, mit einem Bildungsträger zu arbeiten, der maßgeblich getragen wurde von Leuten türkischer Herkunft. Dann stellten sie fest, dass es ein Problem ist, dass die Teil der Gülen-Bewegung sind, wo sozusagen AKP plötzlich da reinkam und Drohungen ausgesprochen hat und so weiter. Aber das sind unsere Konflikte jetzt. Das sind nicht deren Konflikte, sondern das sind die urbanen Konflikte, die sich dieser Tage in einer deutschen Stadt abspielen. Und ob wir das moralisieren oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, das sind die Konflikte, mit denen wir auf die eine oder andere Weise leben müssen. Und es läuft ja nicht immer so konfliktuös, aber es gibt diesen Prozess des Kennenlernens dieser Tage. Und dann frage ich mich jedes Mal, wenn ich da bin, wo sozusagen die Kommune eigentlich ist. Ja, also ich sehe, natürlich schafft es die Kommune, irgendein großes Bauprojekt an die Stelle des City Centers neben dem Rathaus zu setzen. Aber in diesem Prozess der Umgestaltung der Innenstadt, der Fußgängerzonen oder des erweiterten Innenstadtbereichs, wo ist die Kommune? Wo erkennt man irgendeine Art von Handschrift oder Konzept oder Ähnliches? Und natürlich habe ich auch nachgeguckt und es gibt natürlich auch kein wirkliches Konzept für diese Art von Entwicklung. Das finde ich zumindest erstmal schwierig, dass es das nicht gibt. Ich sehe ein, dass es da Ressourcenprobleme und alles Mögliche gibt, aber nichtsdestotrotz ist es erstaunlich, dass es für diese Entwicklung eigentlich keinerlei Konzept gibt. Nun habe ich natürlich, wo ich hierher gekommen bin, vorher fleißig die Projektanträge und die Projektzwischenberichte und so weiter gelesen. Und ich glaube, dass so einige Sachen, die mir dabei wiederum aufgefallen ist, zusammen mit meinen Beobachtungen in Eschweiler, dann möglicherweise Anlass dazu geben, auf das zu sprechen zu kommen, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Also ist ganz interessant, dass sozusagen dass ich finde, dass es sozusagen einen grundsätzlichen Widerspruch gibt in den Papieren, und das sind ja nicht die einzigen Papiere, in denen dieser Widerspruch auftaucht, meiner Meinung nach, und das werde ich auch gleich noch erklären, zwischen dem, was man sozusagen Potenziale nennt und was man dann Teilhabe nennt, und dem Begriff Integration. Und es wird immer so sozusagen zusammen in eins gepackt, als ob das total selbstverständlich wäre, aber so wie Integration, zumal im Alltagsverstand auf konservativer Seite ganz oft auch in den Papieren verstanden wird, entspricht es eigentlich nicht der Orientierung auf Potenziale und Teilhabe. Ja, und wenn Sie sozusagen den Integrationsbegriff benutzen, dann fällt eben auch auf, wie sozusagen eigentlich gleich so ein ganz bestimmtes Bild davon entsteht, wie das Personal mit Migrationshintergrund eigentlich beschaffen ist. Ja, und ich weiß auch nicht, ob wir uns eigentlich einen Gefallen tun, jetzt ist das leider weg, wenn wir sozusagen für jede Stadt die Einwohnerzahl und dann die Personen mit Migrationshintergrund an die Wand werfen. Ja? Also da tut man immer so, ja, also da gibt es die, ja, wir waren ja schon immer da, 54% in Germersheim, ja? Das ist doch super. Ja, also da, wer ist denn da die Norm? Die anderen, die 46%? Oder was ist das überhaupt, Migrationshintergrund? Ja, was besagt das? Die Milieustudie von Sinus, da weiß ich, dass die durchaus was besagt, obwohl die auch nicht weiterentwickelt worden ist oder man auch nicht immer damit zufrieden ist. Aber das besagt ja was, die Milieus einer Stadt. Aber besagt Migrationshintergrund irgendwas in Bezug auf diese 54%, die da jetzt leben? Das frage ich mich, aber wir haben bei Integration sozusagen immer dieses Bild. Und wenn man dann sozusagen die Projektdarstellung nochmal liest, dann tauchen natürlich Leute mit Migrationshintergrund sozusagen auch immer in diesem Integrationsschema auf. Das sind zum Beispiel die in die Innenstadt ziehen, weil dort der Wohnraum billiger ist und die auf billigen Wohnraum angewiesen sind. Die ganzen 54%. Natürlich gibt es da Unterschiede. Ja? Dann ist es sozusagen, sind es die für Segregation sorgen. Was heißt Segregation? Ja? Also wenn Sie jetzt eine Wohnung haben in einem Stadtteil, in dem in Germersheim 5% Leute mit Migrationshintergrund leben, leben Sie dann nicht in einem segregierten Stadtteil? Also wer lebt sozusagen in Segregation in diesem Fall? Also wie ist diese Stadt zusammengesetzt? Ist das, wo ist die Parallelgesellschaft? Also wie, es geht mir nur um die Sichtweise. Ja? Es geht mir nicht um die jeweiligen Politik, es geht mir um die Sichtweise, die wir dann auf diesen städtischen Verbund werfen. Ja? Dann ist es so, ethnische Ökonomie, davon ist viel die Rede gewesen. Auch da weiß ich nicht genau, was ist ethnische Ökonomie? Ist ein Friseur türkischer Herkunft, der einen Friseursalon aufmacht, ethnische Ökonomie? Ist ein Typ afghanischer Herkunft, der einen Euro-Laden, ethnische Ökonomie. Warum? Weil der afghanischer Herkunft ist oder weil er einen Euro-Laden hat. Was ist daran ethnische Ökonomie? Aber wir sehen das natürlich so, dass das irgendwas mit ethnischer Ökonomie zu tun hat. Die Shisha-Bar könnte man noch am ehesten sozusagen da einordnen, aber auf der anderen Seite ist Shisha mittlerweile, hat einen Verbreitungsgrad erreicht, der sozusagen das Niveau davon hat, dass heute die jüngeren Leute in Berlin der Auffassung sind, dass Döner ein deutsches Wort ist. Das gab eine Umfrage. Also Shisha wird demnächst auch ein deutsches Wort sozusagen sein. Ja, also das heißt, sozusagen, dann gab es sozusagen darin diese Idee, dass die Geschäfte, die machen, von geringerer Qualität sind. Es gab sozusagen den Moment, wo eine Stadt deswegen in Verruf gerät, weil so viele Einwanderer in ihr Leben. Ja, und sozusagen, das sind ganz oft sozusagen die Bilder, die da auftauchen. Also von den Potenzialen ist dann doch am Ende relativ wenig die Rede, die wir doch so sehr in den Vordergrund rücken wollen. Und auch von der Teilhabe oder von den konkreten Formen der Teilhabe ist auch nicht unbedingt die Rede, wenn auch sozusagen in diesen Projekten sehr oft mit den Leuten gesprochen wird, die eigentlich in der Verwaltung sind. Ja. Also das ist die Frage, ob das die richtige Perspektive für Teilhabe ist. Einen noch interessanten Aspekt gab es, das war, glaube ich, bei dem Netzwerktreffen in Goslar, wo dieser Moment auftauchte, dass es an Wissen fehlt über diese Leute mit Migrationshintergrund. Ja. Also dass es sozusagen, dass man eigentlich nicht weiß, wer die genau sind, wo die genau wohnen. Die sind nicht systematisch erfasst, hieß es da. Und man müsste also jetzt mehr Wissen über die haben. Das ist eigentlich sehr interessant. Also irgendwie, man lebt in einer Stadt, in der man über ein Drittel der Bevölkerung eigentlich nicht so wahnsinnig viel weiß. Aber auf der anderen Seite doch viel weiß, nämlich dass die eher arm sind und deswegen in die Innenstadt ziehen oder ethnische Ökonomien haben, die nicht so ganz so viel wert sind und so weiter und so weiter. Also am Ende weiß man doch relativ viel über die Leute, über die man eigentlich relativ wenig weiß. Also das ist, glaube ich, ein Widerspruch, den man dieser Tage sehr oft hat. Das ist kein Problem von Mittelstädten oder Kleinstädten, sondern auch ganz die gleichen Probleme haben sie in der Großstadt ganz genauso. Und deswegen sage ich ja, dieser Prozess des Kennenlernens, der jetzt sozusagen im Gange ist, das ist einer, den ich unbedingt befördern würde. Und da ist es vielleicht auch wichtig, bevor man sozusagen die Sicht der Verwaltung einbringt, die natürlich ganz entscheidend ist, ja, verstehen Sie mich nicht falsch, auch vielleicht nochmal im Sinne von Teilhabe so eine Art Karte des Engagements zu zeichnen. Also das heißt, wer macht eigentlich was in diesen Städten und was nehmen wir als zugehörig wahr, was dort gemacht wird. Noch heute ist es in Stuttgart so, dass es eine Zeitung gibt, die das Forum der Kulturen macht, die im Grunde alle Veranstaltungen auflistet, die von den Migranten-Selbstorganisationen in der Stadt gemacht werden, weil die genau wissen, dass die in der Tagespresse eigentlich nicht auftauchen. Ja, also das ist auch ganz schwer, sozusagen diese Termine da reinzubringen. Die werden nicht als Bestandteil sozusagen auch teilweise des kulturellen oder anderen Lebens, Vereinslebens in der Stadt betrachtet. Damit schließen sie aber sozusagen schon einen großen Teil aus diesem städtischen Leben aus und machen ihre Stadt weniger vielfältig, als sie denn eigentlich ist. Also da ansetzend, vielleicht noch zu zwei Sachen, die man über Deutschland allgemein sagen kann, auch über die Ideen von Stadt, die man in Deutschland hat. Ich habe das auch in einem Projekt, in der Projektbeschreibung gefunden, dass ganz oft die Städte so eine Art romantisierendes Ideal darüber haben, wie eigentlich die Innenstadt als Vitrine der Stadt insgesamt sozusagen beschaffen sein muss. Also ich glaube, dass wir da in Deutschland irgendwie ein relativ normatives Verständnis immer noch von haben, wie sozusagen die europäische Stadt funktioniert und dass die europäische Stadt ein Container ist mit einem Zentrum und sozusagen einer wohlgeordneten Randlage. Und so ist das nicht. Also wenn Sie jetzt eine Stadt haben und nehmen wir mal eine mit weniger, mit 25% Leuten mit Migrationshintergrund, dann haben Sie sozusagen eine Situation, in der diese Stadt nicht mehr in ihren eigenen Grenzen funktioniert. Weil ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser Leute hat Familie irgendwo anders. Das heißt, die leben in einem transnationalen Raum, in dem sozusagen alles Mögliche zirkuliert. Ja, Wissen, Waren, Familienmitglieder etc. etc. Ja, da gibt es sozusagen auch noch möglicherweise ein anderes Haus in einem anderen Ort in der Türkei oder in anderen Orten. Ja, also das ist sozusagen, und wir über diese Orte wissen wir auch mittlerweile durch die Forschung relativ viel, ja, dass die auch eine spezifische Qualität haben. Also es gibt möglicherweise einen unbekannten Vorort von Germersheim oder einer anderen Stadt. Ja. Also das ist sozusagen da gibt es noch was anderes. Ja, und das ist ja kein Nachteil sozusagen, sondern das ist so eine Art Globalisierung von unten, die man da vorliegen hat. Also selbst sozusagen die weniger über Ressourcenvermögen verfügenden Mitglieder der Stadtgesellschaft haben diese Art von Ressourcen. Ich habe einen Kurs in St. Gallen, den ich immer mache, über Interkultur, wo ich die Studierenden recherchieren lasse, was in St. Gallen sozusagen an interkulturellem Leben so stattfindet. Und die untersuchen natürlich auch gerne immer so Supermärkte oder auch Shisha-Bars und so weiter. Da können Sie das alles feststellen. Um so einen Supermarkt, also wir gehen da hin und da sehen Sie den türkischen Supermarkt. Ja. Aber dieser türkische Supermarkt ist ein Globalisierungsprojekt. Das ist unglaublich anspruchsvoll, was da an Waren erworben wird, sozusagen wie möglicherweise auch das Warensortiment umgestaltet wird, wenn andere Personen mit Migrationshintergrund oder Personen deutscher Herkunft dahin kommen und so weiter. Also da ist eine ganze Welt um diesen Supermarkt auch an Geschäftsbeziehungen organisiert. Also nur eben habe ich dafür plädiert, die Energie sozusagen zu beachten. Hier beachten Sie das Know-how, was so ein Supermarkt hat oder was möglicherweise auch eine Shisha-Bar hat. Das kann man dann eben auch, müsste man eben sozusagen im Einzelnen nochmal sehen. Aber die Stadt ist eben kein Container, sondern die Stadt hat sozusagen ist sozusagen Knoten in einem transnationalen Netzwerk in dem Moment, wo diese Beziehungen zu Buche schlagen und das tun sie mehr und mehr, muss man sagen. Und das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Im Gegenteil, es sollte sozusagen auch beachtet, verwendet werden beim Nachdenken über die Stadt. Dann der zweite Punkt, Stadt ist Container. Der andere Punkt ist, dass wir in Deutschland sehr oft davon ausgehen, dass Sesshaftigkeit der Normalzustand ist. Ja, also wir, die wir immer schon da waren und so weiter. Insofern haben wir sozusagen eine Tendenz, Einwanderung immer wieder als große Ausnahme zu betrachten. Ja, 2015, die große, 1 Million Leute sind nach Deutschland gekommen. Zwischen 1965 und 2014, Sie können das nachgucken in den Daten des Statistischen Bundesamtes, sind 71 Millionen Leute nach Deutschland gezogen für permanenten Aufenthalt oder von einem permanenten Aufenthalt ausgehend aus Deutschland weggezogen. Das ist eine Fluktuation von 1,5 Millionen pro Jahr. Da wirken die 1 Million, die 2015 gekommen sind, durchaus immer noch ganz anständig, aber nicht mehr so aufregend, wie man vielleicht denken mag. Ja, Deutschland ist eines der Länder mit den größten sozusagen Bevölkerungsverschiebungen in Europa. Wenn Sie die 12 Millionen Ostflüchtlinge von davor 1965 noch dazu rechnen, dann sehen Sie sozusagen, auf welcher Ebene wir uns hier bewegen. Und nichtsdestotrotz sozusagen tut man die ganze Zeit immer noch mal so, als sei das die große Ausnahme. Ja, als sei sozusagen das die große Ausnahme. Auch wie wir im Bildungsbetrieb sozusagen immer wieder jetzt haben wir echte Probleme mit den ganzen Quereinsteiger. Ja? Also auch da eine Krise, mein ganzes Leben Grundgeräusch, Quereinsteiger, mein ganzes Leben Grundgeräusch. Die Gastarbeiterkinder in den 70er Jahren, die Kinder, die Ausländerkinder in den 80er Jahren, die Kinder mit Fluchtgeschichte oder die Flüchtlingskinder in den 90er Jahren, dann die Kinder mit Migrationshintergrund, die plötzlich auch irgendwoher aufgetaucht sind. Jetzt wieder die Kinder mit Fluchtgeschichte, alle Quereinsteiger. Ja, also seit 40 Jahren lauter Quereinsteiger. Vielleicht brauchen wir einen Schulbetrieb, der davon ausgeht, dass es nur noch Quereinsteiger gibt, und das kommt den einheimischen Kindern sehr zugute, wenn das so ist. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, sozusagen immer wieder diese Trennung zwischen wir und ihnen vorzunehmen, die meiner Meinung nach auch darin zum Ausdruck kommt, wenn man jedes Mal in dem Kuchen sozusagen die einheimische Bevölkerung und die anderen abbildet, als sich sozusagen andere Aufteilungen für die Stadt zu überlegen, die vielleicht weniger abhängig von so etwas wie Herkunft sind. Wir benutzen in der Forschung mittlerweile diesen Begriff Postmigrantes, ob den jeder mag, wie auch immer, ja, aber ich finde den eigentlich ganz hilfreich, weil postmigrantisch zwei Dinge sagt. Also das eine sagt eben, dass wir uns immer schon nach der Migration befinden. Und das macht sich ja an den Zahlen dann auch teilweise bemerkbar bei den Mittelstädten. Ist das nicht einheitlich, ja, bei sozusagen, es ist auch innerhalb von Deutschland nicht einheitlich, wenn man West und Ost oder die alten und die neuen Bundesländer anschaut, aber für die alten Bundesländer können wir sagen, was die Großstädte betrifft, ist es so, dass zum Beispiel bei den Kindern unter 6 Jahren allen Städten die Kinder mit Migrationshintergrund in der Mehrheit sind, ja, und Rhein-Main-Gebiet, also für Frankfurt sind es dann 75%. Ja, also das ist klar, dass es einen dramatischen demografischen Wandel gibt. Ja, also das ist, das bedeutet postmigrantisch, das ist keine Überraschung mehr für uns selbst, wenn es sehr viele Neueinwanderer sind wie 2015. Auf der anderen Seite bedeutet postmigrantisch aber auch so viel wie wie das Post in Postmodern. Also das bedeutet, es gibt dieser Tage keinen Prozess oder kein gesellschaftliches Feld mehr, das nicht von der Migration auf die eine oder andere Weise beeinflusst worden ist. Ja, also das heißt, das ist kein Randthema mehr, sondern das ist ein zentrales Thema für die Gestaltung der Gesellschaft. Und selbst wenn sozusagen die Kommunen, die keinen hohen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund haben, an diesem Projekt teilnehmen, dann zeigt das ja auch, dass sozusagen diese Kommunen begriffen haben, dass das kein Randthema für sie ist, dass es sozusagen den Moment gibt, dass dann möglicherweise die Einwanderung notwendig sein wird. Und viele Bürgermeister in den neuen Bundesländern haben ja auch sozusagen den Moment gehabt, wo sie gedacht haben, die Geflüchteten, die jetzt nach Deutschland kommen, könnten eine Chance für unsere Kommune sein, weil wir zwar in einer strukturschwachen Region leben, teilweise, aber durchaus sozusagen Probleme haben, Personal zu finden im Bereich Gesundheit, im Bereich Pflege und so weiter und so weiter. Also das heißt, das ist kein Randthema mehr. Das wird häufig immer noch so verhandelt, auch so als, jetzt machen wir mal Integration, 2 Jahre ist die Sache erledigt, ist natürlich Unsinn. Ja? Sondern wir reden sozusagen vom Prozess, in dem wir uns schon seit Jahrzehnten befinden und in dem wir uns auch noch Jahrzehnte befinden werden. Ja? Also wir richten uns darauf ein, dass das Postmigrantische quasi eine Voraussetzung ist, die ich bei allem mitdenken muss, was ich an politischem Handeln dieser Tage bewegen möchte. Und ich benutze in letzter Zeit den Begriff Vielheit, weil mir der Begriff Vielfalt so ein bisschen niedlich geworden ist. Also das bedeutet sozusagen die Kirchen, also die interkulturelle Woche hieß in den letzten 2 Jahren immer Vielfalt, das ist das Beste gegen Einfalt. Und ich glaube, da betrügen wir auch die Leute. Ja? Also irgendwie, das ist nicht das Beste gegen einfach, das ist auch nicht immer schön. Ja? Die können einem ganz schön auf den Sack gehen, die Leute. Ja? Also egal, ob sie deutscher Herkunft sind oder ob sie Migrationshintergrund haben und so weiter. Und es ist auch nicht immer angenehm, wenn neben dir sozusagen eine Unterkunft aufmacht, in der 500 fremde Leute einziehen oder sowas. Also wir betrügen uns sozusagen darüber, wenn wir das verniedlichen. Ja? Aber es ist so. Ja? Es ist einfach so. Das ist der Moment, den man sich vor Augen halten muss. Ich kann davon träumen, dass es anders wäre, aber es ist nicht anders, sondern es ist die Voraussetzung, von der ich ausgehen muss. Das heißt, die Vielheit der Gesellschaft ist die Voraussetzung des politischen Handelns dieser Tage. Lassen Sie mich auf den Begriff Integration nochmal zurückkommen, weil das ja der Begriff ist, mit dem wir seit geraumer Zeit versuchen, die Einwanderungsgesellschaft zu gestalten. Ich bin also in zunehmendem Maße einfach ein Gegner von dem Begriff. Ich glaube, dass der nicht mehr weiterhilft, dass der alt ist, schimmelig riecht und nicht mehr nützlich ist. Ja, also im Grunde ist das ein Begriff aus den 70er Jahren, der dann eben sich sozusagen rübergerettet hat. Und ich erkenne auch durchaus an, sozusagen, dass dieser Begriff jetzt so eine pragmatische Wende erlebt hat. Das heißt, unter dem Begriff Integration werden dieser Tage sozusagen wird ein Bündel Maßnahmen verhandelt, die Integrationspolitik sind, ja, die tatsächlich dafür sorgen sollen, dass mehr Teilhabe stattfindet. Aber auf der anderen Seite ist es eben, oder und auch die Steuerungsfunktionen in diesem Begriff sind deutlich klarer geworden, auch die Steuerungsfunktionen, die Integrationsbeauftragten dann häufig übernehmen, aber eben es gibt sozusagen ein Erbe in diesem Begriff und dieses Erbe in diesem Begriff sagt, dass es eigentlich über uns gibt und dann gibt es die, die dazugekommen sind, das ist ein normatives Erbe und die, die dazugekommen sind, die weisen im Großen und Ganzen bestimmte Defizite auf. Ja, und wenn man sich mal die Debatten über Einwanderung anguckt, dann reden wir seit 40, 50 Jahren immer über die gleichen Defizite. Also es geht immer um Sprachprobleme, patriarchale Familienverhältnisse oder Ghettobildung, mittlerweile als Parallelgesellschaft bezeichnet. That's it. Also bis zu Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab, immer die gleichen drei Felder, die immer aufs Neue durchgenudelt werden, wenn es um dieses Thema geht. Und das prägt natürlich sozusagen auch das Bild, was wir dann davon haben. Das Problem ist, dass in dem Moment, wo ich, wie gesagt, es gibt die pragmatische Seite, ja, aber es gibt sozusagen immer diese normative Seite, die weiter wird und die ist sehr, sehr handlungsleitend. Die ist vor allen Dingen dafür handlungsleitend, dass man im Grunde immer, wenn man jetzt auch sagt, hier uns und die mit Migrationshintergrund, den Blick auf die mit Migrationshintergrund richtet und weil man ja denkt, die hätte Defizite, obwohl man ja zugegebenermaßen relativ wenig über sie weiß. Ja, aber die haben auf jeden Fall Defizite, dann richtet man sozusagen auf die Korrektur- und Kompensationsmaßnahmen. Und ganz häufig, seien wir doch ehrlich, ist doch das, was in diesem Integrationsbereich weiterhin getan wird. Defizite identifizieren, korrigieren, kompensieren. Neben dem Regelbetrieb der Institutionen. Sprachprobleme, Sonderklasse. Ja, es gibt immer sozusagen eine Sondermaßnahme, die man hat. Und da dieser Bereich sehr häufig nicht sozusagen auf Chefebene angesiedelt ist in der Verwaltung, was eigentlich der Fall sein müsste, ist es auf Projektbasis. Das ist einfach was sich eingespielt hat. Ja, da ist jetzt auch mittlerweile niemand mehr wirklich für verantwortlich. Es ist einfach so, wie es dieser Tage gemacht wird. Haben wir das auf Projektebene und bei diesen Projektebenen müssen dann Anträge gestellt werden und ganz häufig sind die entsprechenden Projekttöpfe darauf abgestellt, Defizite zu korrigieren und zu kompensieren. Ja? Ich habe Psychologie studiert. Als Psychologe bin ich ja darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Ja? Das ist mein Job. Also, oder Pädagogen oder Sozialarbeiter und so weiter, alle sind darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Also das heißt, wenn ich das die ganze Zeit auf dieser Ebene, auf Projektbasis mache, mit dieser entsprechenden Antragsprosa, dann muss ich natürlich das Bild des armen, bedürftigen Migranten perpetuieren. Und das halte ich für ein wesentliches Problem, besonders dann, wenn ich ja, wie alle Papiere sage, auf der Suche nach den Potenzialen bin. Das heißt übrigens gar nicht, dass Leute keine Defizite haben. Ja? Das heißt auch gar nicht, dass es keine Sprachdefizite gibt. Nur wenn Sie sich die Ergebnisse der Sprachstandserhebungen anschauen, ja, dann können Sie sehen, dass Kinder mit Migrationshintergrund Sprachdefizite haben. Nur wenn Sie jetzt in Nordrhein-Westfalen den Test machen und Sie machen den Test im Alter von 4 Jahren in der Kindertagesstätte und es gibt gar keine Strukturen unter 3 Jahren, ja, für Kinder, die kommen ja jetzt erst so langsam sozusagen die ganzen Kitas, Sie haben eine Familie, in der eine andere Muttersprache gesprochen ist. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Kind keine Defizite hat, wenn es 1 Jahr im Kindergarten verbracht hat? Da brauche ich ja gar keinen Test zu machen, um das zu wissen. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass 25% der Kinder deutscher Herkunft, deutscher Muttersprache, genau die gleichen Sprachdefizite aufweisen. Tendenz im Übrigen steigend in den letzten Jahren. Und da sind wir in einer ganz anderen Welt, wo selbst Sprachdefizite nicht unbedingt abhängig von Migrationshintergrund sind. Ja, und da sind sie sozusagen in einem Bereich, wo sie ganz anders agieren können, wo sie auf Mehrsprachigkeit abzielen können, wenn Kinder schon eine andere Muttersprache haben, indem sie Sprachdefizite nicht mit dem Migrationshintergrund verorten, sondern sozusagen inklusive Spracherwerbskonzepte haben. Deutsch als Zweitsprache ist per se ein inklusives Spracherwerbskonzept. Sie brauchen keine Sonderklasse für Deutsch als Zweitsprache, sondern können das im Unterricht mitvermitteln, wenn sie die nötigen Ressourcen dafür haben. Darüber kann gar kein Zweifel bestehen. Aber das kanadische Schulsystem zeigt, dass das möglich ist. Ja, wir brauchen dafür nicht immer die Sonderklasse, wie wir das häufig machen. Manche Schulen machen das auch schon. Ja? Also es hat sich auch sehr viel getan. Schulen dieser Tage sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ich wohne in Kreuzberg. Mein Sohn geht auf eine Schule mit nominell 80% Kinder mit Migrationshintergrund. Aber das ist, wo ist das Problem? Ja? Also wenn die Schule funktioniert, sozusagen haben sie da erstmal kein Problem auf dieser Ebene. Oder müssen nicht zwangsläufig ein Problem. Das heißt, man kann all diese Schulen sehen, an denen viele Dinge funktionieren, sicher auch in ihrem direkten Einzugsbereich. Das heißt aber, sozusagen, ich plädiere dann dafür, und das ist eben wirklich wichtig, um darüber reden zu können, was sozusagen Vielfalt in den Zentren von kleinen Mittelstädten überhaupt ausmachen kann, die Perspektive zu ändern. Und zu sagen, wir gucken nicht immer auf die Probleme der Leute mit Migrationshintergrund. Möglicherweise gucken wir auch noch nicht mal immer nur auf die Leute mit Migrationshintergrund, sondern wir drehen die Perspektive mal um und stellen uns die Frage, da jetzt sozusagen auch Verwaltung im Vordergrund steht, sind wir eigentlich, die wir dann in den entsprechenden Positionen arbeiten, eigentlich fit für die Vielheit der Gesellschaft? Ja, also gibt es sozusagen einen Vielheitsplan für die Institutionen, für die Einrichtungen, für die Organisationen, in denen wir tätig sind? Ja, also ein Problem, was in diesen Projektberichten auch auftaucht, es gibt zu wenig Leute im Ehrenamt. Ja, also Sie haben jetzt sozusagen in fast allen Organisationen, in Vereinen und so weiter, finden Sie kaum noch Nachwuchs. Das ist auch dann kein Wunder, wenn der Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund relativ hoch ist, weil man weiß ja nicht viel über die gehören einfach nicht zu den Netzwerken, sondern die haben ganz oft ihre eigenen Netzwerke. Das hat auch damit zu tun, dass die 40 Jahre keinen Zugang zur Staatsangehörigkeit gehabt haben, da gründet man schon mal seine eigenen Netzwerke. Das ist einfach, gehört sozusagen auch ist Teil der urbanen Normalität. Aber wenn die nicht zu den Netzwerken gehören, dann haben sie in diesen Vereinen oder Organisationen, ich hatte mit dem Deutschen Roten Kreuz öfter zu tun, da haben sie einfach das Problem, der Ortsverein, da sind drei Familien, die haben das über Jahre gemacht, die kennen eigentlich auch so gut wie alle, aber plötzlich kennen die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr. Ja, und dann, wo kommt denn der Nachwuchs her, wenn sie die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr kennen? Und man tut aber einfach so, als würde diese Stadt immer noch so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Das heißt, ich muss mir überlegen, sozusagen, wie sprechen wir die jetzt an? Welche Kommunikationskanäle sind dafür notwendig? Wie komme ich ins direkte Gespräch? Etc., etc. Ja, also wir haben kein Wissen. Wir wissen nicht, wie die sind. Wir wissen nicht, wer die sind. Ich hatte in Baden-Württemberg mal in der Stadt das Erlebnis, also ich fand das super, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das war jetzt nicht ganz untypisch. Auch eine Stadt in der Nähe der Hälfte Leute mit Migrationshintergrund, wo der Leiter des Stadtmuseums, wo wir den darauf angesprochen haben, ja, also sammeln Sie denn jetzt auch über das Thema Migration? Ja, also bislang haben wir das noch nicht gemacht. Ja, dann, ja, aber warum eigentlich nicht und so weiter. Und dann nach längerem Gespräch kam daraus, ja, die kennen wir nicht. Die kennen wir nicht. Das, klar, kennen die nicht. Also früher sind sozusagen die Bürger gekommen und haben ihr Erbe dem Stadtmuseum vermacht, weil sie gerne wollten, dass das im Museum steht. Und das hat man jetzt. Und dann hat man auch weiter gesammelt. Aber plötzlich wird dieses Sammeln einfach schwieriger, ja, weil man Leute nicht mehr kennt, weil man die Netzwerke nicht mehr hat. Ja, und da also ist es sozusagen nötig, auf Leute auf vielfältige Weise zuzugehen. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass es sozusagen dieser Tage ein gewisses Ungleichgewicht gibt. Also wenn ich den Vielheitsplan aufstelle, dann stellen sich natürlich Fragen über das Personal und über sozusagen die Organisationskultur dieser Institutionen, Organisationen, Einrichtungen oder der Verwaltung in einem konkreten Fall. Ja, nehmen wir mal das Personal. Also wenn Sie dieser Tage, und das dürfte sogar auf Frankfurt noch zutreffen, wenn Sie da in eine Grundschule gehen, da sehen Sie natürlich die Vielheit der Gesellschaft. Ja, die ist da alive and kicking im Klassenzimmer. Ja, gehen Sie mal rüber ins Lehrerzimmer, da ist von Vielheit keine Spur mehr. Ja, das ist im Großen und Ganzen weiterhin relativ homogen. Da sind Leute aus einer ganz bestimmten Schicht, also bildungsbürgerliche, einheimische Mittelschicht, wenn sie so wollen. Und dann stellt sich aber die Frage, wo ist jetzt die Parallelgesellschaft? Und dann wäre meine These in Anbetracht der Vielheit in der Gesellschaft, dass die Parallelgesellschaft ist in dem Fall im Lehrerzimmer, weil dieses Lehrerzimmer nicht mehr repräsentativ ist für die Vielheit der Gesellschaft. Und das führt ja auch zu allen möglichen Problemen. Ja, das führt eben genau zu diesen Problemen, dass man die Familienverhältnisse nicht mehr kennt, dass man über bestimmte Informationen nicht mehr verfügt, dass man sozusagen Wissensbestände hat, die dieser Tage nicht so gut funktionieren. Und um Gottes Willen, verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage nicht, diese Lehrer sind schlecht, ja, die sind teilweise super, darum geht es gar nicht. Ja, ich sage nur sozusagen, dass das da nicht mehr zusammenpasst und dass man in diesem Personalbestand sicher was verändern muss. Ja. Gibt ja auch für all das schon Bemühungen. Es gibt Bemühungen in Bezug auf die Verwaltung, interkulturelle Öffnung, es gibt Bemühungen in Bezug auf das Lehrerzimmer, über Netzwerke, neue Netzwerke zu knüpfen. Also das heißt, es gibt all diese Initiativen. Ich glaube nur, dass sie noch etwas systematischer angegangen werden könnten, als das dieser Tage der Fall ist. Da steht Veränderung an. Nun reicht es aber nicht, sozusagen das Personal allein zu verändern, sondern es geht auch darum, die Organisationskultur von Institutionen, Organisationen, Einrichtungen, Verwaltung etc. Zu verändern. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also bei der niederländischen Polizei zum Beispiel ist es so, dass die seit Jahr und Tag Programme haben zur Erhöhung des Anteils an, wie das dann in den Niederlanden heißt, Minderheiten im Polizeidienst. Wenn Sie sich jetzt aber die Zahlen für die niederländische Polizei angucken, ist das nicht besonders eindrucksvoll. Ja, die Polizei in Hessen schneidet deutlich besser ab oder die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Also die Polizei bemüht sich dieser Tage sehr darum, Personen mit Beamte mit Migrationshintergrund mehr zu haben, weil natürlich eine Ressource von Polizeiarbeit Vertrauen ist. Und wenn ich dieses Vertrauen herstellen will, dann muss ich auch irgendwie den Schnitt der Bevölkerung abbilden. Ja, also die bemühen sich darum. Auf der anderen Seite, und da kommt man natürlich sozusagen an den Punkt, wo es ein bisschen knirscht, haben wir diese NSU-Sache hinter uns gerade, die durchaus gezeigt hat, dass es in der Polizei ganz offensichtlich bestimmte Ideen darüber gibt, wie Delinquenz organisiert ist. Also das heißt, wenn 9 Leute mit Migrationshintergrund umkommen, dann geht man davon aus, dass das irgendwas zu tun haben muss mit organisierter Ausländerkriminalität und nicht etwa mit Rechtsextremismus. Ja, also im Fall Theodoros Vulgaridis in München hat die Polizei 600 Leute befragt. Die haben auf jeden Fall gearbeitet. Die ersten 200 Leute haben im Großen und Ganzen gesagt, der war echt ein netter Kerl. Dann sind sie aber noch in das Dorf gefahren, wo Teile der Familie von Vulgaridis wohnen, haben da weitergefragt und dann haben alle 600 gesagt, dass der echt ein netter Kerl war. Also wie kann es sein, sozusagen, dass man so weit immer noch recherchiert in Inkassokriminalität, Drogenhandel und so weiter bei einem Mann, der einen Kiosk gehabt hat, ja, nach allen Maßgaben. Also das heißt, da gibt es ein Bild von Delinquenz. Ja. Der Leiter der Münchner Mordkommission hat irgendwann mal gesagt, ja, also sozusagen in den Recherchen hätten sie auch türkische Beamte eingesetzt. Und dann, was ist das, ein türkischer Beamter? Ist das einer, der aus Istanbul gekommen ist, um zu helfen? Ja, nein, das ist natürlich ein deutscher Beamter türkischer Herkunft oder ein deutscher Beamter, der eine Sonderqualifikation hat, nämlich Türkisch spricht. Der ist keine Abweichung im Polizeibetrieb. Also und da ist man natürlich ganz schnell dabei, wenn Leute in diesem Betrieb drin sind, die dann als die Abweichung zu konzentrieren oder als denjenigen, der immer zuständig ist für die türkischen Angelegenheiten oder denjenigen, der die Sprache der Verbrecher spricht oder was auch immer. Ja? Also da kann es natürlich ganz schnell zu dem Moment kommen, dass Leute sich instrumentalisiert fühlen und dann auch wieder aussteigen aus dieser Art von Arbeit, die sie doch ursprünglich mal haben machen wollen. Also das heißt, es gibt dort sozusagen ein Problem in den Wissensbeständen, die es gibt. Also das heißt, wenn man jetzt einen Kurs macht über interkulturelle Kompetenz, und das ist ja meistens sozusagen die Lösung für die Veränderung der Organisationskultur, dann reicht das für meine Begriffe nicht. Also Trainings für interkulturelle Kompetenz können gut sein, ja, die können auch sehr schlecht sein, muss man sagen, aber die können auch sehr gut sein. Allerdings dauern die nur 2 Tage. Und ganz oft ist es so, dass da diese Idee existiert, man müsste sozusagen damit leben, dass Leute Fremdheitsgefühle haben und diese Fremdheitsgefühle überwinden, um dann zu einem besseren Wissen zu kommen. Aber ich glaube, ein nicht unbeträchtliches Problem in der Organisationskultur ist die Tatsache, dass es zu viel Wissen gibt über Einwanderer. Ja? Zu viel Wissen. Das heißt, auf der einen Seite weiß man eigentlich nicht viel, auf der anderen Seite weiß man sehr, sehr, sehr viel. Ja, also es gab kürzlich eine Untersuchung bei Lehrern, dass die über Vornamen, ja, wie reagieren Lehrer auf Vornamen? Und dann stellt sich heraus, die reagieren ganz heftig auf den Namen Kevin, weil der Name Kevin bei Lehrern den Eindruck verhaltensauffällig auslöst. Ja, und dieser Moment sozusagen, der mag ja auch durchaus empirisch begründet sein. Die Lehrer mögen ihre Erfahrungen gemacht haben mit Kevin und die haben auch nicht gefragt, was es mit Mehmet oder Vasili der Fall ist. Aber sozusagen, was bedeutet das für Kevin, wenn er von vornherein in dieser Schublade steckt? Ja, wenn er von vornherein so gesehen wird. Was bedeutet es sozusagen für Einwanderer, wenn, auch das habe ich in den Projektunterlagen gefunden, man von vornherein denkt, die würden sozusagen kollektivistischen Kulturen angehören und sich hauptsächlich in ihren Familienverbänden organisieren. Also wenn Sie auf Deutschland bezogen gehen, stellen Sie fest, auch das zeigen Untersuchungen, dass Leute mit Migrationshintergrund kleinere Netzwerke haben als Leute deutscher Herkunft. Also es stimmt auch, dieses Bild stimmt auch nicht. Genauso wie Wohnungsbau der 70er Jahre. Wir haben Untersuchungen, dass gerade Leute mit Migrationshintergrund diese Gebiete stabilisieren. Weil die haben keine Vorurteile dagegen, die wohnen da gerne, die finden sozusagen Hochhäuser interessant und nicht etwa abscheulich. Und die haben lieben es sozusagen, dass sie rausgucken können und ihre Kinder unten spielen sehen und so weiter. Und die vernachlässigen ihre Kinder deutlich weniger als Personen deutscher Herkunft, die arm sind. Ja? Und Armut, ganz klar, darüber kann kein Zweifel bestehen. Also wenn Sie Migrationshintergrund haben, haben Sie ein Risiko von 27,3% arm zu sein. Also wir reden hier auch von durchaus anständigen sozialen Problemen. Das ist mehr als ein durchschnittlicher Hauptschüler in der Bundesrepublik hat. Vergleichbares Armutsrisiko deutsche Bevölkerung 12,2. Das ist schon ganz enorm. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Das hat natürlich auch sozusagen wirft uns natürlich auch in die Frage von Benachteiligung und Ähnliches, wenn das soweit auseinanderklafft. Also das heißt, der Vielheitsplan bedeutet sozusagen diese Wissensbestände zu adressieren und ich glaube, dass man vor allen Dingen natürlich sowas ausbilden muss wie eine Art Kontextwissen. Ja, also Kontextwissen, dass man auch in einem, dass man nicht in zwei Tageskurs erwirbt, sondern als Training on the Job. Und das ist sozusagen der Moment, wo man den sagt, also irgendwie so, es geht hier nicht darum, nett zu Ausländern zu sein. Ja, also auch das ist ja so ein Ding bei der Flüchtlingskrise, der sogenannten, gab es ja jetzt, also wenn die Leute dann helfen, ja, dann haben die auch sehr oft das Gefühl, dass das Objekt, dem sie dann helfen, gut sein muss. Ja? Also unambivalent, Opfer und so weiter. Und dann stellt sich heraus, die Leute sind gar nicht so nett oder die haben Ansprüche oder die tun schlimme Dinge manchmal. Oder die sind auch einfach nur menschlich, allzu menschlich ambivalent. Ja? Die sind mal so, mal so. Auf jeden Fall sind sie nicht immer dankbar oder ähnlich, sondern bricht schon sozusagen die Krise darüber aus. Also man muss nicht nett zu Ausländern sein. Ja? Das ist auch so ein Moment in der deutschen Mittelschicht sehr, oder in dem progressiven Teil der deutschen Mittelschicht verbreitet. Für mich ist einfach Normalität, ist da sozusagen der Moment, das lernt man sozusagen, indem man Training on the Job organisiert und ein Kontextwissen darüber organisiert und ein Kontextwissen auch über das Thema Migration. Es geht nicht nur darum, wo wer wohnt, wie wir den systematisch erfassen können, um letztendlich so eine Art Kontrolle zu organisieren, sondern es geht auch darum, was über sozusagen Migration zu wissen, über die Bedingungen von Migration, über Familienverhältnisse und so weiter. Und das ist Teil der Normalität. Da gibt es keine extra Migrationsberatung dafür, sondern das sollte so funktionieren, wie man sich auch mit der Vielheit der einheimischen Bevölkerung auseinandersetzt. Ja, das ist sozusagen Teil der Normalität der Gesellschaft, der Vielheit, in der wir dieser Tage leben. Natürlich ist der Moment, ich kann jetzt auch noch in die Details gehen, aber ich biege jetzt hier mal ab, um auch so langsam in die Zielgerade zu kommen. Der Moment, der mir auch nochmal aufgefallen ist, war der, dass natürlich viele Kommunen sagen, und das ist absolut nachvollziehbar, es fehlt uns an Ressourcen. Ja? Also Mangel an Ressourcen ist natürlich ein Riesenproblem, darüber kann überhaupt kein Zweifel bestehen, aber der Mangel an Ressourcen ist auf der anderen Seite natürlich auch eine echte Chance, sozusagen mehr Zusammenarbeit zu organisieren. Das heißt, wenn ich sage, mach mal eine Karte von Engagement in der Stadt, also Leute sind dieser Tage in nicht unbeträchtlichem Maße durchaus bereit, etwas zu tun. Und auch da tauchen Einwanderer in diesen Beschreibungen sehr oft als die Leute auf, die man nicht erreichen kann und die kann man nicht aktivieren und so weiter und so weiter. Ja, Sie kennen sie ja nicht, ja. Aber dann müsste man vielleicht mal einen organisieren, der jemanden kennt und so weiter. Also irgendwie so, also wie man das eben sonst auch organisiert. Ruf mal den so und so an, der ruft den so und so an und dann stellt man irgendeine Form von Kontakt her. Aber direkter Kontakt ist da wesentlich besser, als den externen Dienstleister loszuschicken, um Daten über die Bevölkerung mit Einwanderungshintergrund zu sammeln. Also tatsächlich geht es auch darum, sozusagen direkten Kontakt zu suchen zu Organisationen, zu Leuten, die was machen. Im Englischen gibt es diesen Ausdruck des Intercultural Innovator. Also sieht in fast jeder Stadt ganz bestimmte Leute, die relativ viel bewegen und so weiter, selbst auch in den kleineren Städten. Aber das ist sozusagen der Moment, wo man sagt, die sind nicht aktivierbar und die sind nicht erreichbar. Hat auch sehr viel damit zu tun, dass man die sozusagen auf die üblichen Arten versucht zu erreichen. Und dann haben sie wieder die Tagespresse nicht gelesen, wo die Einladung drin gestanden hat oder ähnliches. Also das heißt, da geht es auch sozusagen um eine gewisse Flexibilität der Kommunikation. Ich habe es nicht festgestellt, dass es so ist. Also dass Leute nicht erreichbar und aktivierbar sind, je nachdem, wie man diese Art von Ansprache organisiert. Aber das ist, also muss auch das Gefühl geben, dass man sozusagen zugehörig ist, wenn das der Fall ist. Ich benutze in letzter Zeit den Begriff Kollaboration. Ich habe darüber auch ein Buch gemacht, ganz gerne. Also der ist natürlich in Deutschland, der so eine gewisse Verrufenheit wegen der Kollaboration mit dem Nationalsozialismus, aber eigentlich heißt es nur Zusammenarbeit. Und das ist ein Begriff, der in der englischsprachigen Welt durchaus eine gewisse Karriere gemacht hat im Bereich der Wirtschaft und im Bereich der Kunst. Und ich finde, das ist sozusagen so ein Zusammenarbeit, Kollaboration ist ein etwas stärkerer Begriff als Partizipation. Bei Partizipation hat man immer das Gefühl, da darf man jetzt auch mal mitmachen. So, also irgendwie, und dann oft ist es ja auch so, dass Leute, die schon mal an Partizipationsverfahren teilgenommen haben, so ein bisschen da rausgekommen sind und haben gedacht, ja, also vor allen Dingen durften wir jetzt diskutieren darüber, was eigentlich schon längst beschlossen gewesen ist. Und das führt dann unter Umständen doch zu ganz erheblichen Problemen. Und Kollaboration ist schon der stärkere Begriff. Das heißt, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann muss ich ihnen auch die Gelegenheit geben, irgendwas zu entscheiden. Ja, und das ist auch nicht immer sozusagen die größte Zahl, die man darin verwickeln muss, aber die Leute, die von irgendwas was verstehen, die kann ich schon mal sozusagen involvieren. Und es ist auch gar nicht so schwer, die zu finden, die Leute, die von irgendwas was verstehen. Und so Sachen wie Stuttgart 21 haben gezeigt, dass es sehr viele Leute gibt in der Bundesrepublik, die von irgendwas was verstehen, sogar von der Deutschen Bahn. Also ich meine, da stehen ganz normale Leute und was die für ein Wissen haben von der Deutschen Bahn, das war geradezu unmenschlich. Ja. Und manchmal sind die es aber, die sozusagen eine größere Flexibilität aufbringen als die anderen oder mal eine neue Idee haben und so weiter, ja, so irgendwie so, wo man profitieren davon könnte, was die für Ressourcen haben. Also das ist sozusagen ein Ansatz, den man jetzt auch nochmal so verzweigen könnte in viele Dinge, der mir da auf jeden Fall zielführender erscheint. Also Vielheitspläne und Kollaboration wären die Vorschläge, die ich da quasi so kurz gesagt machen habe. Ich glaube auch gar nicht, dass das nicht alles wahnsinnig schwierig ist und nicht alles wahnsinnig lange dauert, aber es ist auch interessant, ja, weil am Ende lernt man dann was über die Stadtgesellschaft, in der man lebt. Vielen Dank.